Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Heute mit Annika Schneider. In unserem Podcast Nach Redaktionsschluss, da laden wir Sie ja jede Woche ein, hinter die Kulissen zu schauen, hinter die Kulissen unserer Redaktion, auch hinter die Kulissen des Medienbetriebs. Und heute machen wir das ganz konkret. Wir schauen nämlich auf die Arbeitsbedingungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie merken schon, für mich wird das persönlich, denn es geht da auch um meine Arbeitsbedingungen. Und zwar um die Frage, wie wir Journalistinnen und Journalisten bei den Sendern bezahlt werden. Gekommen sind wir darauf, weil uns unser Hörer Jens Bierlein eine E-Mail geschrieben hat.
Mein Name ist Jens Bierlein, ich bin 27 und bin festangestellter Tontechniker bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Und ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und da ist mir schon aufgefallen, dass fast ausschließlich alle JournalistInnen beim öffentlich-rechtlichen, egal ob es beim Fernsehen oder Radio ist, fast ausschließlich frei angestellt sind.
Warum arbeiten bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern so viele freie Journalistinnen und Journalisten? Und was macht das mit dem Programm, das wir auf den Sender bringen?
Wenn ich dann lange Themen habe, wie Cum-Ex-Skandal, also wirklich lange recherchierte Themen, wo ich vielleicht auch am Anfang gar nicht weiß, ob da am Ende was bei rauskommt, dann frei angestellt bin, pro Beitrag bezahlt werde, der dann vielleicht auch nur 3 Minuten ist, setzt sich dann wirklich ein Journalist, eine Journalistin hin und recherchiert den durch? Wird es vielleicht nicht machen.
Es geht darum, dass viele, die öffentlich-rechtliches Programm machen, das ohne Arbeitsvertrag tun, dass sie also als Freie arbeiten. Und es geht um die Frage, ob sich das nicht auf die journalistische Qualität auswirkt, wenn man nicht festangestellt ist, sondern sich so von Auftrag zu Auftrag hangelt. Sie sprechen jetzt natürlich auch mit einer Journalistin und das ist vielleicht ganz gut, wenn ich das am Anfang gleich transparent mache. Ich bin auch freie Journalistin, sogenannte feste Freie beim Deutschlandfunk. Und wenn man bei uns mal in die Medienredaktion guckt, die ja werktäglich Medias Res macht, unsere Mediensendung am Nachmittag oder den Podcast nach Redaktionsschluss an den Freitagen, wir sind auch tatsächlich eine festangestellte Redakteurin, eine festangestellte Redaktionsassistenz und dazu ein großes Team von Freien. Also auch das bestätigt den Eindruck, den Sie haben. Wir haben aber heute jemanden dabei, der noch den viel besseren Überblick hat, so über die ganze ARD und über alle Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist Dagmar Bednarek. Die ist RBB-Journalistin, auch Fernsehjournalistin und sie ist Vorsitzende der RBB-Freien-Vertretung. Und engagiert sich auch im ARD-Freienrat, hat also den Überblick über die ganzen Freien, die in den Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, vertritt auch deren Interessen. Frau Bednarek, wenn Sie das so hören, was hier Jens Bierlein sagt, sind es Themen, die Sie auch beschäftigen?
Absolut. Jens Bierlein spricht mir aus der Seele. Wir könnten auch quasi als Kollegen rausfahren. Ich bin nämlich, wie Sie schon sagten, Fernsehjournalistin. Also ich fahre als Reporterin für die Abendschau in Berlin raus mit den Kollegen in EB-Fahrzeugen und habe, wenn es gut läuft, haben wir Tontechniker dabei. Das ist im Rahmen von Sparmaßnahmen auch nicht mehr unbedingt gesetzt, weil wir auch jetzt als sogenannte Zwei-Mann- oder Zwei-Mensch-Teams herausfahren, also wo dann nur noch der Kameramensch da ist und ich als Autorin. Ich würde nur widersprechen, wenn es heißt, die Journalisten sind nicht sorgfältig genug, weil sie nicht genug verdienen, arbeiten sie nicht sorgfältig. Dem würde ich widersprechen. Im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall, das merke ich auch als freien Vertreterin und auch das, was mir so die Kollegen schildern oder was ich so mitbekomme. Es geht eher in Richtung Ausbeutung. Also sprich, journalistische Produkt ist ja wie wenige andere Produkte gekoppelt mit dem eigenen Namen. Und weil der eigene Name drunter steht, wird man den Teufel tun und irgendwas abliefern, hinter dem man nicht stehen kann. Also deswegen neigen die freien Kolleginnen und Kollegen eher dazu, sich selber auszubeuten, um eben eine gute Story abzuliefern und keiner Schlamperei verdächtig zu werden. Was aber tatsächlich so ist, wie Jens Bierlein auch anmerkt oder kritisch hinterfragt, ich bin auch der Meinung, dass im Bereich innovativer Recherche, also oder sagen wir intensiver Recherche, dass da deutlich mehr Mittel reinfließen müssten. Und da ist wirklich keine goldene Nase zu verdienen, wirklich nicht.
So, jetzt. Aber da will ich auch ganz kurz, ganz kurz reingehen, dass das nicht in den Fall rüberkommt. Also ich schätze auch meine Kollegen, Kolleginnen total und die machen auch alle sehr, sehr gute Arbeit. Mir geht es auch bei meinem Anliegen einfach nur sehr darum, was fördert vielleicht so freier Journalismus, dass natürlich Menschen da mit sehr viel Herzblut rangehen und sowas, das will ich gar nicht in Frage stellen. Das ist auch so. Und ich, wie gesagt, schätze das auch alles total, was passiert und was auf dem Öffentlich-Rechtlichen insgesamt passiert. Ich kritisiere nur, dass diese freie Anstellung einfach bestimmte Arbeitsweisen eventuell fördert, die vielleicht für den Journalismus nicht so zuträglich sind.
Was jetzt immer so ein bisschen mitklingt, ist dieses Thema Sparen, Geld sparen. Und da würde ich gerne Dieter Dörr noch mit in die Diskussion dazu holen. Ausgewiesener Medienrechtler, lange an der Uni Mainz tätig, inzwischen pensioniert. Und er kennt auch die Öffentlich-Rechtlichen von innen, denn er war von 1990 bis 1995 Justiziar beim Saarländischen Rundfunk. Kennt also auch da die Innensicht der Sender. Der Transparenz halber hier auch noch erwähnt, Herr Dörr, Sie haben das Deutschlandradio dieses Jahr vertreten vorm Bundesverfassungsgericht in der Frage der Rundfunkbeitragserhöhung. An Sie da direkt mal die Frage, ist das irgendwie eine Entwicklung, dass irgendwie gespart wird und deswegen auch die Zahl der Festangestellten zurückgegangen ist? Das klingt ja jetzt hier immer so ein bisschen an in der Diskussion.
Das ist nicht ganz so, weil dieses Problem freie Mitarbeit viel länger zurückliegt. Das geht zurück auf eine grundlegende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Anfang der 80er Jahre, wo es darum geht, darauf dürfen die Rundfunkanstalten die Vertragsarten in gewisser Weise freigestalten. Und das Bundesverfassungsgericht geht gerade davon aus, dass wegen der Programmfreiheit und wegen der Verpflichtung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, alle Themen abzudecken, diese auch das Recht haben auf freie Mitarbeiter, auf ständige freie Mitarbeiter zurückzugreifen und die Verträge von programmgestaltenden Mitarbeitern im Status freier Mitarbeiter auszugestalten. Weil jedenfalls das Bundesverfassungsgericht der Meinung ist, man braucht auch freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter, um bestimmte Themen sachgerecht und flexibel abzudecken, weil immer neue Themenbereiche entstehen. Das ist die Grundlage dafür, dass es im Programmbereich so viele freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter gibt. Ob freie Mitarbeit wirklich billiger, also kostengünstiger ist als Festanstellung, darüber kann man lange streiten. Da bin ich gar nicht so sicher. Und an einem Punkt muss ich auch ein klein bisschen widersprechen. Es ist nicht immer attraktiver, festangestellt zu sein, als frei beschäftigt zu sein. Weiß ich daraus sehr genau, weil ich nun Statusprozesse, so nennt man das, wenn ein freier Mitarbeiter, eine freie Mitarbeiterin vor den Arbeitsgerichten versucht, eine Festanstellung zu erreichen, manchmal deshalb zurückgenommen werden, weil die Festanstellung von den Arbeits- und Bezahlungsbedingungen auch schlechter sein kann als die freie Mitarbeit. Das kommt immer sehr drauf an. Also das muss man an der Stelle auch erwähnen. Aber freie Mitarbeit hat Grenzen. Man darf nicht für alle Tätigkeiten freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter einsetzen. Da setzen die Arbeitsgerichte und auch das Bundesverfassungsgericht ganz klare Grenzen.
Ich würde Ihnen gerne in einem Punkt nicht widersprechen, sondern ich würde in Frage stellen, ob dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1982, also wir erinnern uns, das ist eine Zeit, die ist mit der heutigen erstmal überhaupt nicht zu vergleichen, zu der das Urteil gesprochen wurde. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es noch gar kein Privatfernsehen. Also sprich, es gab eine komplett andere Medienlandschaft. Das zum einen. Zum anderen finde ich, dass die ARD-Anstalten dieses prinzipielle Recht zu sagen, ja, ich suche mir die Experten in bestimmten Bereichen oder zum Beispiel, vielleicht besser erklärt am Beispiel der Moderatorinnen und Moderatoren, klar, dass ich da nicht immer dasselbe Gesicht sehen möchte beziehungsweise nicht immer die gleiche Position habe, sondern ich brauche eine Vielfalt. Dieses Abwechslungsbedürfnis und diese Rundfunkfreiheit, die ja dieses Verfassungsgerichtsurteil eigentlich bieten sollte, wird aber meiner Meinung nach und nach dem, was wir so auch als freien Vertretung, was uns so unterkommt an Problemen der Kolleginnen und Kollegen, von den ARD-Anstalten ausgenutzt. Also man nimmt dieses Urteil, um tatsächlich die freien Kolleginnen und Kollegen so als Sparschweine zu beschäftigen. Hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an, aber der Sparfaktor freie ist nicht zu unterschätzen, wirklich nicht.
Doch. Frau Bettenarek, ich würde da gerne mal noch einen Schritt zurückgehen, weil wir sind jetzt schon so ganz tief drin in den Arbeitsbedingungen, aber ich glaube, dass vielleicht viele Menschen auch gar nicht wissen, wir haben jetzt von verschiedenen Arbeitsbereichen, Programmbereichen gesprochen, wo überall überhaupt freie beschäftigt sind in den Öffentlich-Rechtlichen. Und es gibt da ja auch noch Unterschiede von verschiedenen Arten von freier Beschäftigung. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, welche Tätigkeiten werden denn von Freien überhaupt übernommen?
Also wir reden von den sogenannten programmgestaltenden Freien und von den nicht programmgestaltenden Freien. Unser Hörer, der Herr Jens Bierlein, der gehört zu den sogenannten nicht programmgestaltenden Freien. Sprich, das sind Kolleginnen und Kollegen, die in der Produktion tätig sind. Zum Beispiel Kameraassistenten, Kameramänner, Menschen, die bei uns sind, die Cutterinnen, Redaktionsassistentinnen und so weiter. Das sind Bereiche, in denen freie Kolleginnen eingesetzt werden, obwohl sie eigentlich nach Lesart der Arbeitsgerichte eine Anstellung haben müssten, weil sie nämlich nicht dem sogenannten Abwechslungsbedürfnis unterliegen. Die programmgestaltenden Kolleginnen, das sind die, die in der Redaktion arbeiten, als Reporter, als Redakteure, die sind, wie gesagt, programmgestaltend. Und bei denen greift dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, über das wir gerade schon gesprochen haben, wonach die Anstalten grundsätzlich die Möglichkeit haben müssen, diese Personen auszutauschen, um eben sich verändernden gesellschaftlichen Wirklichkeit Rechnung zu tragen.
Also da wäre jetzt freier Journalismus ein Qualitätsmerkmal in diesen Bereichen. Ist das was, was Sie nachvollziehen können, Herr Bierlein?
Ja, also ich verstehe das, wo ich aber auch zustimmen muss. Also ich habe das mit dem Verfassungsgerichtsurteil, dass man irgendwie dieses Expertentum und sowas braucht, das verstehe ich auch, aber also aus meiner eigenen Erfahrung stimmt das, also ist es ja auch nicht so. Also ich kenne sehr wohl KollegInnen, die jeden Tag ganz normal in den Sender kommen um 9 Uhr morgens und dann irgendwie ihre Sendung machen und so. Und natürlich dann, wenn sie mal frei haben wollen, ist natürlich als Freier auch immer frei, einfacher, weil man kann dann halt auch einfach zu Hause bleiben und so. Aber eigentlich gehören die ja zum Sender dazu. Und das sind ganz normale KollegInnen und sind jetzt keine Experten, Expertinnen, sondern die machen einfach Journalismus als Handwerk und machen zum Beispiel Nachrichten oder sowas. Und da hat man ja auch keine Haltung oder sowas, sondern das sind ja einfach ganz normale Menschen, die einfach einen ganz normalen Job machen als Handwerk. Und da brauche ich ja, da macht dann für mich diese freie Anstellung keinen Sinn, oder es müsste auf jeden Fall wenigstens eine Festanstellung dann angeboten werden, dass dann manche Menschen das nicht wollen, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber mir fehlt da auch so ein bisschen, als wenn man den Öffentlich-Rechtlichen als Arbeitgeber sieht, so ein bisschen die Auswahl, die man den Angestellten irgendwie gibt. Also kommt vielleicht ein Mensch nicht gut damit klar, irgendwie frei angestellt zu sein, kann man ja auch die Möglichkeit geben, eine Festanstellung zu kriegen, oder wie schaut es dann auch mit Familie und sowas aus? Also kriegt man Kinder, wie gut geht das dann irgendwie wieder zusammen mit freiem Journalismus?
Ich bin da völlig bei Ihnen. Sie haben da völlig recht. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, ich glaube, die ARD-Anstalten oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ich will es gar nicht nur auf die ARD beziehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk nutzt dieses Urteil aus, um sich tatsächlich Sparvorteile zu verschaffen. Denn wo ist denn das Abwechslungsbedürfnis? Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind, wie ich, über Jahrzehnte für den gleichen Sender tätig. Und es hat nie jemanden gestört, dass ich meine Arbeit so mache, wie ich sie mache. Da kam nie jemand und hat gesagt, du, jetzt müssen wir dich aber mal abwechseln, weil das, was du da jetzt machst, das wollen wir so nicht mehr. Das ist genau die Sache. Ich finde, dieses Urteil wird ausgenutzt für eine fehlende gezielte Personalpolitik, also auch gerade für die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, die ARD-Anstalten, oder ich kann das auch von unserem Sender sagen, ich finde, die verstecken sich immer so ein bisschen aus Angst vor der KEF, also vor dieser Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Sie verstecken im Prinzip ihre Mitarbeiter, die sie brauchen, um eben dieses hervorragende Programm zu machen, was sie machen. Und das finde ich wirklich. Ich finde, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ist so wichtig wie nie zuvor. Das sehe ich auch so. Wir haben auch unheimlichen Zuspruch. Aber daraus wird eben nicht quasi der Schluss gezogen oder das Fazit, ja, wir müssen gucken, dass das auch auskömmlich weiterhin so bleibt oder dass die Kollegen sogar noch besser unterstützt werden finanziell.
Die KEF, das ist die Kommission, bei der die Sender ihren Bedarf an finanziellen Mitteln anmelden und die prüft dann, wie viel tatsächlich durch die Rundfunkbeiträge eingetrieben wird oder zusammenkommt für die Sender. Ich schmeiß mal noch eine Zahl dazwischen. Es gab 2019 eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die Freie in Öffentlich-Rechtlichen befragt hat. Und da haben 3/4 der festen Freien gesagt, dass sie tatsächlich gerne eine Festanstellung hätten. Aber immerhin 1/4 hat auch gesagt, das nicht. Was vielleicht auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist zu sagen, dass frei oder freiberuflich in dem Fall der Öffentlich-Rechtlichen auch nochmal so ein Sonderstatus ist. Herr Dörf, vielleicht können Sie das nochmal auf den Punkt bringen. Der Herr Bierlein hat soeben gesagt, Familiengründung ist schwierig, aber es gibt ja durchaus auch soziale Absicherungen. Das ist ja nicht so wie bei anderen Selbstständigen in anderen Branchen.
Das ist ganz wichtig. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht und nachfolgend alle Arbeitsgerichte verlangt, dass nämlich natürlich die ständigen freien Mitarbeiter auch sozial abgesichert sein müssen. Das heißt, da gibt es Tarifverträge und Beschäftigungsbedingungen, die durchaus arbeitnehmerähnlich sind. Das sind ja arbeitnehmerähnliche Personen, so nennt man das juristisch. Und die ständigen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben durchaus eine beachtliche soziale Absicherung durch Tarifverträge und Honorarbedingungen, die sicherstellen, dass ihr sozialer Status einigermaßen vergleichbar einer Festangestellten entspricht.
Vielleicht ja schon ein kleiner Trost, Herr Bierlein, oder?
Finde ich gar nicht. Also ja, natürlich ist es gut, dass es diese Konzepte gibt und dass dann irgendwie eine kleine soziale Absicherung ist. Aber gerade da gesteht ja eigentlich ein Sender schon Angestellten zu, dass sie ja eigentlich festangestellt sind, dass man aber nicht auf diese Flexibilität und sowas verzichten will und dann wirft man irgendwie so Brotkrumen hin. Also dann, finde ich, muss man sowas auch als Arbeitgeber zu Ende denken und den Menschen Festanstellungen anbieten. Also das, finde ich, ist dann so ein bisschen, man pickt sich irgendwie das aus beiden Welten, was einem am besten gefällt.
Ganz genau, kann ich nur unterschreiben, genau so ist es. Also jedenfalls nach meiner Einschätzung, also sowohl als freie Mitarbeiterin als auch als freien Vertretung, also wo ich auch andere Meinungen höre, diese Arbeitnehmerähnlichkeit, Herr Dörr hat völlig recht, es gibt diese sozialen Absicherungen, das heißt, freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen bekommen Urlaubsgeld, sie bekommen Krankengeld. Sie können auch, der Sender beteiligt sich auch an Zahlungen für die Pensionskasse, aber das steht in keiner Relation zu den festangestellten Kolleginnen und Kollegen. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn, und das ist genau unser Kritikpunkt auch und auch mein Kritikpunkt, wenn die nicht tatsächlich die gleiche Arbeit machen würden. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sind seit 20 Jahren, machen die den Job eines Redakteurs, einer Redakteurin, genauso wie die festangestellten Kolleginnen und Kollegen und sind aber freie und verzichten zum Beispiel auf eine vernünftige Altersversorgung, eben weil sie unter besondere Bedingungen des sogenannten 12a-Tarifvertrages fallen. Das ist dieser Tarifvertrag, der regelt, dass eben auch arbeitnehmerähnliche bestimmte soziale Absicherungen haben. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und das macht man aber sehenden Auges und das nicht erst seit gestern. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit, ich finde, da wird dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was mit Sicherheit für eine bestimmte Gruppe von freien Kolleginnen und Kollegen wichtig ist, wird quasi zu Lasten der freien Arbeit oder der freien Kollegin ausgenutzt. Und das ist nicht in Ordnung. Also da wünschte ich mir auch Rückhalt in der Gesellschaft, dass die Gesellschaft auch sagt, das ist wichtig, wir unterstützen das und sehen die Notwendigkeit und auch die Wichtigkeit für die Demokratie.
Aber da hätte ich mal eine Zwischenfrage, weil das ja nur dann möglich wäre, wenn das in der Öffentlichkeit überhaupt ankommt. Weil ich ja schon sagen muss, ich beschäftige mich viel mit Medien und sowas und ich arbeite natürlich auch da, aber ich weiß das alles nur, weil ich da arbeite und nicht, weil ich irgendwelche Medienmagazine lese oder weil ich irgendwie mich da informiere. Es kommt ja gar nicht raus, weil eigentlich müssten Öffentlich-Rechtliche über Private berichten, wenn da irgendwie Arbeitsbedingungen nicht passen. Und Private müssten über Öffentlich-Rechtliche berichten, wenn da Arbeitsbedingungen nicht passen. Da aber alle die gleichen Arbeitsbedingungen haben, berichtet eigentlich keiner drüber. Und damit weiß ja die Bevölkerung auch gar nicht, was überhaupt in den Häusern passiert. Und können dann vielleicht auch gar keinen Rückhalt geben, wenn die Leute sagen, das finden wir so eigentlich nicht okay.
Ist das was die Sender nicht so gerne öffentlich kommunizieren, Herr Dörr?
Ich weiß gar nicht, ob es an den Sendern liegt, Es ist jedenfalls, und da stimme ich völlig zu, kein öffentliches Thema mehr. Das war mal anders. Es spielte mal zu Beginn der 80er Jahre durchaus eine große Rolle. Die Frage, ist das in Ordnung, dass es neben den Festangestellten so viele ständige freie Mitarbeiter gibt? Und da gab es auch eine Welle von Statusklagen, also von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf Festanstellung geklagt haben. Aber das Thema ist aus der Öffentlichkeit nahezu vollständig verschwunden. Es wird auch von den Gewerkschaften zwar mal in Fachkongressen aufgegriffen, ist aber kein großes Thema nach außen. Und man braucht ja immer einen Anlass, um ein Thema auch für die Öffentlichkeit zu transportieren. Allerdings, da möchte ich auch darauf hinweisen, das ist schwer zu transportieren, weil die Vorstellung in der Öffentlichkeit ist in Teilen so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja viel zu gute Arbeitsbedingungen hat und alle viel zu viel Geld bekommen. Das ist natürlich verfehlt, diese Vorstellung. Die stimmt nicht. Aber sie ist nicht gerade nur schmal verbreitet, sondern findet, wie man bei jeder Diskussion über Rundfunkbeiträge erlebt, breiten Anklang. Wir haben das ja gerade im letzten Jahr erlebt, als es um die minimale Erhöhung des Rundfunkbeitrags ging, was für ein Thema das war.
Seit Wochen gibt es Streit in Sachsen-Anhalt innerhalb der schwarz-rot-grünen Koalition über die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrages.
Damit ist sozusagen erst eine Entscheidung gefällt worden, dass es zu keinem Ratifizierungsverfahren im Landtag kommen kann, weil dieses Verfahren aussichtslos ist.
Es ist aber auch möglich, dass Karlsruhe sagt, dass zukünftig ganz auf die Mitwirkung der Parlamente zu verzichten ist.
Und wie auch ein Teil der Presse dieses Thema zu Lasten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufgegriffen hat.
Es ist ein hochsensibles Thema, da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Dörr. Das leider, es ist immer so ein bisschen wie Nestbeschmutzung, wenn sich zum Beispiel die freien Kolleginnen und Kollegen nach außen hin äußern. Ne? Das ist dann immer so ein bisschen wie, man beschädigt den eigenen Arbeitgeber, wenn man sagt, liebe Leute, unsere Arbeitsbedingungen sind aber renovierungsbedürftig. Ja? Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich vermute mal, also meine Hypothese wäre jetzt, es tauchen dann immer wieder irgendwelche hohen Gehaltszahlungen an Festangestellte, Intendanten, Intendantinnen oder so auf. Dadurch wird die gesellschaftliche Meinung auch geprägt. Und dass die Leute, die wirklich die Arbeit machen, sage ich jetzt mal, die Menschen, die für das Programm verantwortlich sind, das sind Menschen, die tatsächlich zum Teil prekär beschäftigt sind. Das hört man nicht so gerne beim Öffentlich-Rechtlichen, so ist es aber. Da weiß ich auch nicht so richtig. Also ich bemühe mich und wir bemühen uns tatsächlich auch als freien Vertretung, da in die Öffentlichkeit Signale zu geben und auch immer wieder darauf hinzuweisen. Aber tatsächlich ist die gesellschaftliche Diskussion diesbezüglich sehr schwierig.
Ich würde es gerne noch ein bisschen mehrdimensionaler auffächern. Also ich bin auch Freie. Ich bin gerne Freie. Ich arbeite viel, verdiene damit aber auch so angemessen, dass ich mir damit mein Leben finanzieren kann. Und mir gibt natürlich auch dieser freien Status die Möglichkeit, für andere Sender auch tätig zu werden. Also ich arbeite für den Deutschlandfunk, aber auch für den WDR, für den MDR. Also ich würde mich dann eher zu dem Viertel der Freien zählen, das auch gerne diesen freien Status behalten möchte. Prekäre Bedingungen, das ist ein hartes Schlagwort. Haben Sie da ein Beispiel dafür, Frau Bednarek?
Ja, die prekären Bedingungen, die beziehen sich jetzt tatsächlich nach unserer Erfahrung als Freienvertretung auf die Kolleginnen und Kollegen aus dem nicht programmgestaltenden Bereich. Zum Beispiel haben wir etliche sogenannte Kameraassis, die also für den Ton zuständig sind, aber eben auch den Kameramenschen unterstützen technisch und meistens auch das Fahrzeug fahren und so. Und die haben eine sogenannte 96-Tage-Prognose. Das heißt, die dürfen im Jahr beim RBB, wo ich arbeite, 96 Tage arbeiten. Das heißt, das verteilt sich natürlich im Monat, ne, auf 7 Tage. Die haben aber durch die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden, ganz große Schwierigkeiten, zum Beispiel auch bei anderen Sendern noch unterzukommen. Viele Kollegen haben ein zweites und sogar ein drittes Standbein, aber eben nicht alle. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie gut man vernetzt ist, wie gut man aufgestellt ist, wie man technisch drauf ist und. Und viele von denen müssen aber mit diesen 96 Tagen, die sie im Jahr arbeiten, auskommen. Und das ist das, was wir als prekäre Beschäftigung bezeichnen. Und es ist ein Mythos, da würde ich auch gerne nochmal mit aufräumen, dass Freie sich immer aussuchen können, wann sie wo arbeiten und ob sie auch mal nicht arbeiten. Unsere Erfahrung ist die, dass sie, wenn abgelehnt wird, also wenn Kollegen oft ablehnen und sagen, nee, sorry, da kann ich nicht, da bin ich leider irgendwo anders oder der Termin passt mir nicht, dass die dann auch nicht mehr gebucht werden. Und das ist eine Krux.
Ja, ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen zu dem, was Sie, Herr Bierlein, ganz an den Anfang gestellt haben. Ihnen ging es ja auch um das, was dann bei Ihnen als Hörer oder Zuschauer ankommt, also was die journalistische Qualität anbetrifft. Wir haben jetzt gelernt, das Bundesverfassungsgericht hat den Sendern da ziemlich viele Rechte eingeräumt, freie MitarbeiterInnen zu beschäftigen und gibt ihnen da auch die Möglichkeit, ihr Programm zu gestalten. Wir haben auch gelernt, dass die Sender das sehr weit auslegen. Es gibt aber ja noch einen zweiten Punkt, der mit der journalistischen Qualität zu tun hat, Herr Bierlein. Und da ging es darum, dass Sie mir in Ihrer E-Mail auch geschrieben haben, Sie sind sich nicht sicher, wie unabhängig jemand berichten kann, wenn er gleichzeitig auch noch andere Auftraggeber hat.
Genau, auch da, ich glaube, dass Journalismus in Deutschland unabhängig ist. Mir geht es auch hier darum, was fördert vielleicht so freier Journalismus. Weil Sie ja auch gerade gesagt haben, Sie arbeiten auch für verschiedene Sender, aber halt alles im öffentlich-rechtlichen Rahmen, was ja aber auch kein Muss ist. Man kann ja auch, wenn man frei angestellt ist, für private Unternehmen zum Beispiel arbeiten und typisch bei einer Firmenfeier vielleicht die Moderation übernehmen oder sowas, weil der Sender das ja nicht verbieten kann, weil die Menschen sind dann frei angestellt. Und das ist natürlich für, wenn man gerade, wenn es um Vertrauen geht in öffentlich-rechtliche Sender und in Journalismus, nicht wirklich zuträglich, wenn man eh schon sagt, oh, ob diese Öffentlich-Rechtlichen alle immer so unabhängig sind und dann sich eine Sprecherin von einem Magazin dann auf einmal auf der Bühne von Daimler irgendwie am Mikrofon. Das finde ich schwierig. Und da ist natürlich dann auch, wer nimmt dann Einfluss auf einen Journalisten, auf eine Journalistin? Wenn der Sender nicht der einzige Arbeitgeber ist, bringt dann vielleicht ein finanzieller Druck auch eine Unabhängigkeit ins Wanken oder private Arbeitgebende, wenn es dann irgendwie um Rüstung oder sowas zum Beispiel geht. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich glaube, dass es schon immer ein schwieriges Thema ist, gerade wenn es um öffentlich-rechtlichen Journalismus geht.
Herr Dörr, ist Ihnen das bekannt, diese Gefahr?
Also die Gefahr, dass die Unabhängigkeit durch Auftragsannahme an dritter Seite in Frage gestellt werden kann, die gibt es. Bei bestimmten Arten von Journalismus ist die Gefahr sogar größer, aber die gibt es auch für Festangestellte. Dort kann sie natürlich ausgeschlossen werden. Ich denke jetzt mal an sowas wie Sportjournalismus, Reisejournalismus. Da gab es immer mal auch durchaus Affären, wo sich herausgestellt hat, dass Einflussnahmen von dritter Seite durchaus vorhanden waren. Und diesem Eindruck muss man natürlich entgegenwirken. Und deshalb muss man sich auch sehr genau überlegen. Und da stimme ich ja nachdrücklich zu, wo und in welchem Umfang man auf diese Möglichkeit, ständige freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen, zurückgreift. Die Unabhängigkeit muss auch nach außen gewahrt werden und jeder Eindruck der Abhängigkeit muss beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk vermieden werden, weil das ist sein stärkstes Gut, die Unabhängigkeit und die eben umfassende plurale Berichterstattung. Das ist das Pfund, mit dem er wuchern muss und deshalb, und da stimme ich Frau Bednarek auch zu, ist es ganz wichtig, dass er seine Journalistinnen und Journalisten so absichert, dass sie auskömmlich von der Beschäftigung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk leben können.
Und das ist ja auch nichts, womit sich jetzt eigentlich so ein Journalist oder Journalistin dann ständig beschäftigen sollte. Also auch da sind wir wieder bei, was denken denn Konsumenten von Medien? Ich möchte nicht, dass ein Mensch sich immer überlegt, lohnt sich das jetzt? wie mache ich daraus Geld in Anführungszeichen, also wie werde ich dafür bezahlt einfach, das sollte ja nicht in der Überlegung drin stecken, ob man sich mit einem Thema beschäftigt, gerade wenn es eben um öffentlich-rechtliche Medien geht. Das ist bei, weiß ich nicht, bei der Bild-Zeitung oder so, ist natürlich was anderes, wo es einfach darum geht, okay, die Leute müssen irgendwie dieses Produkt kaufen, aber ich möchte ja eigentlich, wenn da gut ausgebildete JournalistInnen arbeiten, dass die diese Themen behandeln, wo sie glauben, da steckt eventuell mehr dahinter oder das interessiert mich und ich glaube, dass das auch andere Menschen interessiert und das sollte nicht immer im Hinterkopf sein. Mist, ich muss das auch irgendwie noch meinem Chefredakteur, meiner Chefredakteurin irgendwie schmackhaft machen oder ich nehme das doch nicht und was ist, wenn das Thema wegfällt, kriege ich dann überhaupt Geld, weil manchmal wird ja auch bei uns zum Beispiel nach Minuten bezahlt, nach Sendeminuten, was schwierig ist, wenn es auf einmal keine Sendeminuten gibt, weil das Thema sich in Luft auflöst.
Also das ist was ich durchaus auch selber kenne, dass man also Themen, wo man absehen kann, dass es so 50-50 ist, ob bei der Recherche überhaupt ein valides Thema bei rauskommt, dass man die eher vorsichtig anpackt und vor allem nicht zu viele davon machen kann, weil man nämlich dann irgendwann einfach kein Einkommen hat in der Zeit, die man da mit Recherche verbracht hat. Das heißt, das gibt's schon. Andererseits könnte man ja jetzt auch sagen, naja gut, dieser freie Markt des freien Journalismus ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, dann setzen sich auch nur die besten Themen durch, oder?
Das ist eine steile These, finde ich.
Nee, es geht mir jetzt darum, dass man seine Themen dann verkaufen muss natürlich, auch dem Sender, also dass man da quasi keinen Freischein hat, alle Themen zu beackern, auf die man Lust hat und dass das ja durchaus auch nochmal eine Qualitätskontrolle ist, ne? Dass eine Redaktion viele Themenangebote bekommt von vielen Freien und sich dann die relevantesten und besten rauspicken kann.
Aber ich finde, das ist nicht Aufgabe von öffentlich-rechtlichem Journalismus, das ist, finde ich, Aufgabe von privatem Journalismus, dass sie wirklich die besten Themen, die auch vielleicht am interessantesten sind. Ich finde, dass öffentlich-rechtlicher Journalismus auch auf jeden Fall die Themen behandeln muss, die vielleicht nicht so attraktiv sind, aber deswegen auf keinen Fall weniger wichtig sind, weil sie nicht davon abhängig sind, dass die Leute da irgendwie draufspringen und den Kiosk leer kaufen.
Ja, da unterschätzen Sie vielleicht dann jetzt auch ein bisschen die redaktionelle Auswahl, die das ja im Hinterkopf hat, ne? Also das geht ja nicht nur nach Klicks, wenn eine Redaktion entscheidet, welche Themen relevant genug und wichtig genug sind. Wie kann ich jetzt für die Medienredaktion sprechen? Aber Frau Bednarek, Sie wollten da auch noch was zu sagen, oder?
Ja, ich glaube, es ist bei den Öffentlich-Rechtlichen so ein bisschen die Schere im Kopf. Weil um auskömmlich so eine Recherche dann auch zu bezahlen, braucht man wiederum das Geld dafür. Und da ist meiner Meinung nach so ein bisschen die Schere im Kopf gegenüber der KEF, gegenüber dieser Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, machen die sich nicht ganz nackig. Also die sagen gar nicht, was sie eigentlich wirklich brauchen, was sie wirklich für einen Bedarf haben, um eben genau solche Projekte zu unterstützen. Das ist so ein bisschen, da guckt man, dass man sich aus anderen Bereichen was holt, um das dann zu finanzieren. Und man setzt dann letztendlich darauf, dass die Journalistin, der Journalist selbst sagt, Mensch, ey, das ist mir so wichtig, da hänge ich mich jetzt rein, egal. Krieg zwar nur 3 Tage bezahlt, aber ich mache das jetzt, fertig. Und das ist das, worauf im Hinterkopf bei den Öffentlich-Rechtlichen immer so ein bisschen gehofft und gesetzt wird. So nach dem Motto, die Freie macht das dann schon, weil das ja einfach wichtig ist für sie selber.
Herr Bierlein, was nehmen Sie mit aus der Diskussion heute? Konnten wir Ihre Fragen, Ihre Anliegen zumindest ansatzweise klären und beantworten?
Absolut. Also ich gehe sehr viel schlauer aus dem Gespräch raus, als ich reingegangen bin. Zum einen, was Frau Bednarek auch vorhin gesagt hat, dass es, glaube ich, schon viel einfach um Kommunikation geht, um offene Kommunikation. Ich glaube, da kommt man dann auch so ein bisschen, wenn es eben um Angriffe auf Journalismus und sowas geht, kann man da vielleicht auch ein bisschen Beihilfe schaffen, indem man einfach sagt, so sieht es in den Sendern aus. So arbeiten da Menschen. Das sind alles Menschen, die da arbeiten. Und da läuft manches gut und manches eben auch schlecht. Und das andere, was ich auch gelernt habe, ist, dass es ja sehr wohl geltendes Recht gibt, das eventuell nicht immer angewendet wird. Also dass der Rechtsrahmen sehr wohl andere Möglichkeiten vielleicht auch gibt, als gerade noch ausgeschöpft werden.
Ja, wie beeinflussen die Rahmenbedingungen die journalistische Arbeit in den öffentlich-rechtlichen Sendern? Das war die Frage, die wir uns heute gestellt haben. Wir sind da zu sprechen gekommen auf das Bundesverfassungsgericht, das den Sendern sehr viel Freiheiten einräumt und auch klargestellt hat, dass die mit freien MitarbeiterInnen arbeiten dürfen und auch müssen, um Programmfreiheit zu garantieren. Wir haben über die Rundfunkbeiträge gesprochen, die ja auch ein limitierender Faktor sein können, wenn es darum geht, wie bezahlen wir journalistische Arbeit in den öffentlich-rechtlichen. Ich glaube aber, wir haben auch so ein paar Fragen aufgeworfen, die durchaus das Weiterdenken lohnen.
Vielleicht hat Ihnen die Diskussion Lust gemacht, auch mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir von der Deutschlandfunk Medienredaktion freuen uns immer über Post im E-Mail-Fach mit Ihrer Kritik, Ihrer Frage rund um Journalismus und Medien. Schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Alle weiteren Folgen von Nachredaktionsschluss finden Sie in unserer DLF Audiothek-App und natürlich überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Mein Name ist Annika Schneider. Ich sage im Namen des ganzen Teams tschüss.